So, herzlich willkommen und grüß Gott. Ich möchte heute zu Ihnen über das geistliche Leben sprechen. Und wenn wir also vom christlichen Leben hören oder auch selber sprechen, im Besonderen vom innerlichen Leben, so werden für gewöhnlich unsere Pflichten betont. Nicht, welche Gebetsübungen wir vorzunehmen haben, welche Tugenden praktiziert werden müssen, kurz, was wir zu tun oder zu lassen haben. Jedoch ist von größter Wichtigkeit, auf die Reichtümer der Schönheit und Freude hinzuweisen, die Gott der treuen Seele bereits in diesem Leben bereitet hat. Der Getaufte, der sich selbst ganz und gar auf immer dem Dienst Gottes und des Nächsten weihen möchte, bedarf eines tiefen Verständnisses dieses geistlichen Reichtums, der ihm beschert ist. Je besser unser Verständnis, desto mehr werden wir diesen kostbaren Schatz, dieses kostbare Talent recht verwenden. Sie kennen vielleicht die Definition des Guten. Das Gute ist, was ich selbst mitteilen will, nicht bonum est diffusivum sui. Und je besser etwas ist, desto mehr will es sich mitteilen. Wir sehen, dass das größte Geschenk, das jemals gemacht wurde, in der natürlichen Ordnung, das war die Schöpfung und in der übernatürlichen Ordnung die Erlösung. Das kann nur ein Gott tun, der unendlich liebt. Wir müssen uns der überfließenden, dynamischen Güte bewusst sein, die Jesus von seinem Herzen in unseres hat überfließen lassen. Das ist eine Güte, die alles menschliche Begreifen übersteigt. Was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört, was kein Menschenherz sich je gedacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1 Korinther 2,9. In derselben Passage betont St. Paulus die Tatsache, dass Gott selbst unser Führer sein muss im Verständnis dieses übernatürlichen Lebens und dieser göttlichen Kraft, die er unseren Herzen eingepflanzt hat. Nicht, das heißt da, uns aber hat es Gott durch seinen Geist geoffenbart. Der Geist ergründet alles, selbst die Tiefen der Gottheit. Wer kennt das Innere des Menschen außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist? Ebenso kennt auch niemand das Göttliche als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben den Heiligen Geist nicht nur, um uns zu bereichern, sondern auch, um in demselben Geist zu verstehen, wie reich wir wirklich sind. Stellen wir unsere Pflichten nebst unserer übernatürlichen Gaben, so können wir nicht übersehen, dass Gott genau das von uns erwartet, was wir sind und haben, was natürlich sehr wenig ist. Aber er will uns dafür zum Tausch sich selbst sein ewiges Leben schenken, segensreich und unendlich. Dieser wunderbare Austausch des Göttlichen fürs Menschliche wird uns im Evangelium angeboten. Es ist sicherlich ein großer Wahnsinn, nicht ans Evangelium glauben zu wollen. Es wäre aber ein noch größerer Wahnsinn, daran zu glauben und so zu leben, als glaubte man nicht daran. Nicht alleine jener, der persönliche Vollkommenheit, Heiligkeit und Glück erreichen will, sondern auch die apostolische Seele muss vom Primat oder Vorsitz des innerlichen Lebens überzeugt sein. Selbstheiligung, die da ist, tiefe, häufige Begegnungen mit Jesus Christus, die auf ein ständiges Ineinanderruhen hinauslaufen, sind die unentbehrliche Seele jeglicher apostolischer und äußerlicher Tätigkeit. Jesus hat immer wieder diesen Wunsch, diese Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht. Und darum hat er auch im Besonderen das Allerheiligste Sakrament eingesetzt. Nicht, wer sein Fleisch isst, sein Blut trinkt in der Heiligen Kommunion, sagt er, der ruht in mir und ich in ihm. Die Gläubigen sind immer herzlich eingeladen, am kanonialen Charakter des Instituts Anteil zu nehmen. Nicht kanonial heißt ja, dass unser Leben durch die göttliche Liturgie geleitet und regiert wird. Nicht Kanon, Kanon der Messe, die Regel des Gebetes bei der Heiligen Messe. Nicht der Kanon der inspirierten Bücher der Heiligen Schrift ändert sich nicht. Eine feste Anzahl von Büchern, die Gott geschrieben hat. Und so ist eben unser Kanon, unsere Lebensregel, die heilige Liturgie. Und in unserem Leben ist alles auf die liturgische Verherrlichung Gottes ausgerichtet. Unser persönliches Leben von Gebet und Arbeit sowie die Teilnahme an der höchsten Tätigkeit des ganzen mystischen Christus in der Liturgie können auf die Verherrlichung des dreifaltigen Gottes und die Heiligung des Menschen bezogen werden. So wird unser ganzes Leben zu einem ununterbrochenen liturgischen Akt. Kein Moment des Tages oder der Nacht, keine Pflicht, groß oder klein, Gott, dem Nächsten oder uns selbst gegenüber, in Bezug auf Natur oder Übernatur, nichts ist davon ausgeschlossen, ein liturgischer, priesterlicher Akt zu werden, sofern er eben beseelt und motiviert ist durch die Liebe Jesu. So nimmt der ewige hohe Priester all das in sein ewiges Opfer hinein, in seinen Akt liebender Anbetung und Ausgießung von Gnade über die Menschen. So lassen Sie uns jetzt einigermaßen Klarheit verschaffen über jenen übernatürlichen Organismus, mit dem unsere Seele begabt wurde. Wir wissen, dass der Mensch natürlicherweise ein dreifaches Leben in sich hat, nicht? Das natürlich nur ein Leben bildet. Ja, wir haben ein vegetatives oder pflanzliches Leben, ein tierisches oder animalisches und ein intellektuelles Leben. Nicht? Wie die Pflanze nimmt der Mensch Nahrung in sich auf, wächst, vermehrt sich. Wie das Tier nimmt er mittels der Sinne jene Objekte wahr, von denen er durch sein sinnliches Verlangen bzw. durch seine Leidenschaften angezogen wird. Wie die Engel erkennen wir die Wahrheit, während unser Wille vom vernünftig Guten angezogen wird. Dieses Erreichen von Wahrheit und Güte bringt dem Menschen Glück und Zufriedenheit. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass der Mensch niemals von Gott bestimmt war, eine rein natürliche Glückseligkeit im Rahmen des Geschaffenen zu erreichen. Das heißt, er war und ist niemals berufen, ein rein natürliches Leben zu führen. Darum ist unsere Seele durch das heilige Sakrament der Taufe zu einem Tempel der allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht worden. Diese hat so von unserer Seele Besitz ergriffen, dieselbe mit übernatürlichen Gaben beschenkt und ihr ein gottähnliches Leben mitgeteilt, das wir das Gnadenleben nennen. Jeder, der sein christliches Leben in ganzer Fülle leben will, muss alle Zeit eine große Wertschätzung bezüglich der Würde und der Größe der heiligmachenden Gnade haben. Wer auch immer dauernd schwer sündigt, der zeigt, wie wenig er davon überzeugt ist. Nicht? Und um sich des Wertes der Gnade bewusst zu werden, braucht man nur auf jenen Preis schauen, nicht den der Heiland bezahlt hat. Er bezahlt nicht mit Silber oder Gold, sondern mit seinem kostbaren Blut. Nicht dieses selbe göttliche Leben, das wir im Keim in unserer Seele hier auf Erden tragen, das existiert voll entwickelt in den Heiligen des Himmels. Nicht? Also die Gnade ist so kostbar wie das Blut Christi, die Gnade ist so kostbar wie der Himmel. Wir tragen das ewige Leben schon in uns. Nicht? Dieses Leben der Gnade ist seiner Natur nach unzerstörbar, auch durch den Tod. Das bringt ja auch so schön die Präfation von den Verstorbenen zum Ausdruck, nicht? Vita mutatur non tollitur. Das Leben wird verändert, aber nicht genommen. Aber dieses ewige, in sich unzerstörbare Leben, das kann zerstört werden, aber eben nur durch jene Abwendung von Gott und Hinwendung zur Kreatur, die wir die Todsünde nennen. Weil nun dieses höhere Leben der Seele dem körperlichen Leben sowie dem natürlichen, unsterblichen Seelenleben überlegen ist, darum ist dieses übernatürliche Leben schon in diesem Leben unser höchstes Gut. Nicht das Leben Gottes in uns ist natürlich kostbarer als die Tatsache, dass diese Seele nicht als natürliche Realität in sich unsterblich ist. Wie der Mensch willens ist, alle seine Güter zu opfern, um das Leben seines Körpers zu retten, so dürfen wir dem Gnadenleben und was es nährt, nichts vorziehen. In einem Augenblick müssen wir bereit sein, unser körperliches Leben dem Geistlichen zu opfern. Das heißt, bereit sein zum Martyrium. Nicht, das ist für uns etwas ganz Logisches, dass man sagt, nicht, ich muss das Kostbare, das Wichtigere, dem weniger Kostbaren vorziehen. Der kleinste Grad heiligmachender Gnade im getauften Säugling ist kostbarer als die natürliche Güte des gesamten Universums. Nicht? Und da sind auch die Engel mit eingeschlossen. Die Engel, wenn man sie einfach als Gottes Geschöpf betrachten, vollkommener als wir. Und darum lehrt der heilige Thomas von Aquin, ich zitiere ihn, das ist im ersten Teil des zweiten Teils der Summa, in der, ja, jetzt habe ich die Referenz hier nicht klar, ist egal, jedenfalls, ich werde den heiligen Thomas zitieren, die Güte der Gnade in einem ist größer als die Güte der Natur im ganzen Universum. Nicht? Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass die heiligmachende Gnade einer höheren Ordnung angehört als der Natur. Nicht? Die heiligmachende Gnade gehört der Ordnung des innerlichen Leben Gottes an. Nicht? Und dieses göttliche Leben, an dem wir teilhaben durch die heiligmachende Gnade, das übertrifft auch die Würde und Größe der Wunder. Nicht Wunder und Prophezeiungen, die sogenannten charismatischen Gnaden, die scheinen sicherlich spektakulärer, aber sie sind nicht wie die heiligmachende Gnade wesentlich übernatürlich. Nicht diese charismatischen Gnaden, die machen auch den Träger derselben nicht heilig, sondern sie sind gegeben zur Heiligung der anderen, zur Erbauung der Kirche. Nicht, sie bescheren nicht wie die heiligmachende Gnade eine Teilnahme an Gottes innerem Leben und sie können auch vom Sünder empfangen werden. Denken Sie hier an Kaiaphas, den sündigen Hohepriester, nicht der Jesu Tod prophezeit hatte, nicht weil er heilig gewesen wäre, sondern aufgrund seines Amtes. Ich zitiere in den heiligen Johannes im 11. Kapitel. Vers 49 und folgende. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte ihnen, ihr versteht nicht und bedenkt nicht, dass es für euch besser ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er aber nicht aus sich selbst, vielmehr weissagte er als Hohepriester jenes Jahres, dass Jesus für das Volk sterben werde. Liebe Christen, alle Durstigen, die zu Jesus kommen, werden einer Überfülle göttlichen Lichtes, göttlicher Kraft und göttlichen Lebens zuteil. Jesus wies auf diese Gnadenfülle hin, als er sprach, wen dürstet, komme zu mir und trinke, Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte dies von dem Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Johannes 7, 37. Der heilige Johannes, der Lieblingsjünger, der beim letzten Abendmahl die Abgründe Jesu heiligsten Herzens erforschen durfte, er war auch der privilegierte Zeuge der Durchbohrung seines heiligsten Herzens. Jenes Blut und Wasser brachte jene lebendig machende Gnadenfülle zum Ausdruck, die seine Braut, die Kirche und jedes ihrer Kinder fürderhin beleben sollte. Der heilige Thomas von Aquin äußert sich hierzu und sagt: Aus der Seite Christi floss das Wasser zur Waschung, das Blut aber zur Erlösung. Und darum gehört das Blut zum Sakrament der Eucharistie, das Wasser aber zum Sakrament der Taufe. Dies hat jedoch ihre reinwaschende Kraft aus der Kraft des Blutes Christi. Diese hat jedoch ihre reinwaschende Kraft aus der Kraft des Blutes Christi. Nicht wer in das Taufwasser eingetaucht wird, wird in das Blut Christi eingetaucht. Und so ist Jesu durchbohrtes Herz die Offenbarung seiner Liebe. Darum ist es verwundet, sagt der heilige Bonaventura, damit wir durch die sichtbare Wunde die unsichtbare Wunde der Liebe sehen. Amen. Der zweite Teil dieses Vortrags wird beim nächsten Mal folgen.